Vitamin F, dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vitamin F, dem Podcast. Diesen Podcast widmen wir einem sehr wichtigen und aktuellen Thema. Anlässlich des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen erzählen uns unterschiedliche regionale Akteurinnen über ihre Arbeit und Erfahrung zu diesem Thema. Wir beginnen mit der Frage, warum gibt es diesen Tag und worauf will er genau aufmerksam machen?
Wir schreiben das Jahr 1960 in der Dominikanischen Republik. Die Schwestern Patria, Minerva, Maria Teresa und Dede widersetzen sich mit dem diktatorischen Regime Trujillos und planen gemeinsam mit ihrer Partner dessen Sturz. Die gesamte Gruppe wurde verhaftet. Aufgrund von internationalem Druck wurden die Frauen freigelassen, wohingegen ihre Männer noch im Gefängnis saßen. Nach einem Besuch der Frauen ihrer Partner am 25.11. wurden alle Schwestern bis auf Dede von Regime Trujillos ermordet. 1981 organisierten diverse Frauenrechtsbewegungen, vor allem im lateinamerikanischen Raum, einen Gedenktag am 25.11. für die Schwestern. 1999 wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen offiziell als Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen deklariert.
Im Jahr 2013 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine umfangreiche Studie erhoben. Laut der Statistik erfahren rund 35% der Frauen weltweit physische oder seelische Gewalt in ihrem Leben. Darüber hinaus werden 38% der Morde an Frauen vom eigenen Partner begangen. Dieses Ausmaß an Gewalt gegen Frauen bezeichnet die WHO als weltweite Pandemie einer geschlechtsspezifischen Gewalt. Gerade jetzt, in der Zeit, wo wir alle, ich sag mal, von der Corona-Pandemie auch betroffen sind, glaube ich, ist uns das nochmal ein bisschen, kommt uns das ganze Thema auch etwas näher. Weil diese erschreckenden Zahlen werden insbesondere auch durch die Corona-Pandemie jetzt auch verstärkt. Die TU München hat eine Studie ins Leben gerufen, die zum Ziel hatte, die Erfahrungen von Frauen und Kindern während des ersten Lockdowns zu untersuchen. Dabei stieg natürlich das Risiko häuslicher Gewalt, wenn sich einer der Partner in Kurzarbeit oder Quarantäne befand und oder die Familie auch dadurch finanzielle Sorgen hatte. Diese finanzielle Abhängigkeit, die dann vielleicht auch oder statistisch gesehen vor allem auch Frauen haben, minimiert natürlich auch den Mut der Opfer, sich externe Hilfe zu suchen. Und natürlich ist es aktuell noch zu früh, einen Vergleich mit dem Vor- und Nach-Pandemie-Stand zu ziehen, da die Daten ja nur einen relativen Kurzzeitraum betrachten. Aber ich denke, dass die Corona-Pandemie diesen Faktor auf jeden Fall auch quasi bestärken wird oder zumindest die Dunkelziffer auch sehr bestärken wird. Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen hat gesagt oder schätzt, dass ungefähr jede dritte Frau von physischer oder sexualisierter Gewalt auch zu Hause betroffen ist. Und ich weiß, dass man sich oder häufig, wenn wir das Wort Gewalt hören, stellen wir uns etwas Physisches vor, aber also wir stellen uns dann meistens vor, wie jemand tatsächlich physische Gewalt erfährt, sei es geschlagen werden, missbraucht zu werden, aber es gibt auf jeden Fall auch andere Formen der Gewalt.
Also es muss natürlich schrecklich sein für den Opfer, zu Hause gelockt zu sein mit dem Täter, nirgendwo hingehen zu können, auf auch noch ein paar minderjährige Opfer nebenbei zu haben und sich nicht irgendwie trauen aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit oder aus Angst oder weil es verboten ist. Wenn ich dran denke, in Lockdown zum Beispiel in anderen Ländern konnte man das Haus einfach nicht verlassen. Und was sollst du machen, wenn du missbraucht wirst?
Das ist ein gutes Beispiel, Sonzi. Wir haben ja auch mit der Frau Barbara Daimel von der Gleichstellungsstelle in Ingolstadt gesprochen. Es gibt eine deutschlandweite Telefonberatung, ein Hilfetelefon für betroffene Frauen, die quasi Gewalt in ihren eigenen vier Wänden erfahren. Und dazu später auch mehr. Sie wird uns selber davon berichten. Aber als Beispiel hatten wir auch genannt, wie sich Frauen in England beispielsweise Hilfe suchen können. Von der Royal Mail aus haben Frauen die Möglichkeit, quasi runter zu scrollen, und am Ende der Homepage hast du einen Safe Space, wo keine Daten in deinem Browserverlauf zu finden sind und wo du einen schnellen Escape-Button holst, wo du dir auch auf die Schnelle quasi Hilfe holen kannst. So was Ähnliches hat auch das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen. Die haben da auch einen Notausstieg. Die haben auch die Möglichkeit, die Seite anonym zu besuchen, sodass der Täter keine Chance hat, durch den Browserverlauf oder Ähnliches nachzuvollziehen, dass du diese Seite besucht hast. Auch wichtig zu erwähnen dabei ist, dass das Hilfetelefon in Deutschland ungefähr 17 verschiedene Sprachen spricht, dass du dich quasi dort auch telefonisch wenden kannst, 24/7 rund um die Uhr, und deine Probleme oder dein Belangen in deiner Sprache auch artikulieren kannst.
Wie wir auf unserem Instagram-Account dargestellt haben, Frauengewalt ist leider ein Eisberg. Es gibt natürlich ein sichtbarer Teil, das in den Medien steht. Wir sehen, lesen und erleben diesen Art von Frauengewalt, aber das ist nur die Oberfläche davon. Einige Formen davon wären Mord, Vergewaltigung, sexuelle und körperliche Gewalt, Bedrohungen, Genitalverstümmelung, Zwangssehen, Geschrei und Beschimpfungen. Aber es gibt andere Formen von Gewalt, die natürlich in der unteren Seite sind. In Ingolstadt gibt es der Wirbelwind e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Ingolstadt, der Opfer sexualisierter Gewalt berät. Wir haben mit Frau Hassler-Küffner zu ihrem Arbeit im Verein gesprochen.
Wieder in so einem anderen Medium aufzutauchen.
Ja, vor allem in einem Medium, das ich glaube auch in Ingolstadt gerade so ein bisschen Anklang findet, zumindest mal was Neueres.
Ja klar, jetzt in der Zeit, ne? In der Zeit auf alle Fälle. Deswegen ist es gut, wenn da so mehrere Aktionen parallel laufen.
Genau, vielleicht wenn Sie einfach nur kurz was zu sich persönlich sagen würden und zu dem, was der Wirbelwind e.V. auch alles so macht. Wir haben uns durch die ganze Website auch geklickt und haben gesehen, dass sie super viele Dinge machen. Also quasi neben persönlicher Beratung jetzt auch Online-Beratung, dann Orange Day, den sie in der Vergangenheit organisiert haben. Wenn Sie uns da ganz kurz einfach nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch, damit die Bescheid wissen, um was es da überhaupt geht.
Genau, also ich fange einfach mit mir an. Mein Name ist Petra Kuchner, ich bin Psychologin und arbeite seit fast 20 Jahren bei Wirbelwind Ingolstadt e.V. Und Wirbelwind Ingolstadt e.V. ist eine Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt, beziehungsweise ist es ein Verein, der die Fachberatungsstelle unterhält. Also der Verein ist Träger der Fachberatungsstelle, so ist es ganz korrekt. Wir sind eine Fachberatungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt, für alle Betroffenen. Also wir haben keine Einschränkungen, also auch Männer und Jungen beraten wir. Und diese Beratung von Betroffenen ist unsere Hauptaufgabe. Wir sind mittlerweile zu dritt. Ich habe noch zwei Kolleginnen, die Frau Teichmann und Frau Bücker. Und wir sind gut ausgelastet. Ja, genau. Also das ist unsere Hauptaufgabe. Was natürlich auch Aufgabe ist, ist Präventionsarbeit, die natürlich jetzt in Corona-Zeiten diese Präsentveranstaltungen, die haben praktisch nicht stattgefunden, was sehr schade ist, weil Präventionsarbeit lebt von dem menschlichen Kontakt. Das digital zu machen ist ein bisschen schwierig, weil es ja auch viel um Hinspüren, Hinterfragen, eigene Meinung, seine eigene Position finden geht. Und das so digital zu machen ist schwierig. Also Schulen waren ja in Lockdown auch zu, weswegen wir das nicht gemacht haben und hoffen, dass jetzt dann im Frühjahr wieder etwas mehr wird. Also wir haben im Frühjahr ein Theaterprojekt geplant für Jugendliche. Werden wir auch an die Schulen rangehen, wo ein Theaterstück von Zartbitter Köln gezeigt wird und wir dieses Theaterstück kostenfrei für die Schulen anbieten mit Lehrerworkshop und eventuell auch noch Workshops in den Klassen. Also das ist zum Beispiel so ein Projekt, von dem wir hoffen, dass es dann klappt. Wir haben schon mal auf April gelegt. So mit Planungssicherheit ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Und ein weiterer Punkt ist die Vernetzungsarbeit. Da gehört zum Beispiel, was Sie vorher angesprochen haben, der Orange Day mit dazu. Also wir stehen in ganz gutem Kontakt zum Beispiel mit der Gleichstellungsstelle in Ingolstadt, mit der Frau Daimel und den ganzen Organisationen. Da sind wir mit dabei. Da gibt es auch einen Arbeitskreis sexualisierte Gewalt der Stadt Ingolstadt, den wir mit der Gleichstellungsstelle veranstalten. Und sind da ganz glücklich, dass das tatsächlich mit der Gleichstellungsstelle geht, weil es nochmal ein ganz anderes Standing hat, wenn es tatsächlich über die Stadt Ingolstadt geht. Und wir sind so, sage ich mal, die Themengeberinnen für diesen Arbeitskreis. Und dann gibt es natürlich noch andere Vernetzungsmöglichkeiten. Also wir sind deutschlandweit vernetzt über der Arbeitsgruppe der DGFBI, das Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention von Kindesmisshandlungen und Kindern, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Da sind wir vernetzt in der BKSF, die Bundeskoordinierungsstelle, also auch deutschlandweit, bayernweit. Die LAG der BKSF, da gibt es die LAG der psychosozialen Prozessbegleitung, da gibt es den Bayerischen Jugendring, da gibt es von DPWV den Arbeitskreis für Notrufe und Frauenhäuser. Wir sind ja auch der Frauennotruf für die Stadt Ingolstadt. Also auf diesen ganzen Ebenen versuchen wir vernetzt zu bleiben. Ja, genau, das ist so ungefähr das, was wir leisten.
Das ist ganz schön viel auch, und gerade weil Sie auch die Vernetzung und auch die Zusammenarbeit, ich sag mal jetzt mit, auch mit dieser Frauenhaus und auch mit der Gleichberatungsstelle angesprochen haben, haben Sie den Eindruck gewonnen, jetzt machen Sie das ja auch schon relativ lange, dass das Thema grundsätzlich an Präsenz auch zugenommen hat, also dass da auch ein Bewusstsein mittlerweile ist, wenn Sie sagen, Sie fangen ja auch in den Schulen, sind Sie aktiv, Sie machen das auf viele verschiedene Ebenen, bieten Sie diese Unterstützung und Hilfe an. Also würden Sie behaupten, so langsam, ja, wird entweder das Problem wird weniger in Anführungszeichen, oder aber man traut sich vielleicht auch über die Probleme zu sprechen und es herrscht so ein gewisses Bewusstsein dann unter den Betroffenen vielleicht auch?
Also das hat sich auf alle Fälle verändert. Vor allem der große Veränderungszeitraum war vor 10 Jahren, als die Missbrauchsfälle in den Institutionen, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, offen geworden sind. Da hat sich was gedreht und die Akzeptanz bzw. dieses Bewusstsein, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft geschieht, und zwar in ganz unterschiedlichen Kontexten, das hat sich in der Gesellschaft schon durchgesetzt. Also die traut sich jetzt eigentlich ganz wenig öffentlich zu sagen, das gibt's doch alles gar nicht, das haben die Frauen erfunden oder so Sachen, wie es einfach vor 30, 40, also Jahren, als Wirbelwind Ingolstadt sich gegründet hat, noch gesagt wurde, das ist ja, die übertreiben ja total und das sind nur irgendwie so ein paar verrückte Weiber, so Emanzen, die überall an jeder Ecke einen Täter lauern sehen und solche Dinge. Das traut sich heute keiner mehr sagen, weil es ist nicht mehr wegzuleugnen, weil eben gerade durch die Missbrauchsfälle in den Institutionen offen geworden ist, dass eben nicht nur Frauen die Betroffenen sind, sondern wenn Sie an die Missbrauchsfälle in den Kirchen denken, das sind ja hauptsächlich Männer, die betroffen sind. Ja. Und das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, rein von der feministischen Arbeit, die einfach Jahre vorher schon geleistet wurde.
Denken Sie, das ist ein Problem der Gesellschaft oder nur von einem Teil der Gesellschaft? Ist es eine Sache, die herrscht in unserer Kultur, oder ist es nur ein Teil der Gesellschaft, der...
Es geht durch die ganze Gesellschaft. Und wenn Sie schauen, zum Beispiel unser Klientel ist ja hauptsächlich obere Mittelschicht. Man hat ja so ein bisschen Bilder im Kopf, wo das stattfindet, und dann denkt man eher, ah, das ist vielleicht eher bei sozial niedrigerer Status, und das stimmt einfach nicht.
Ich würde gern auch noch auf den regionalen Aspekt und das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist erstens sehr interessant für eine Stadt wie Ingolstadt. Sie haben gesagt, diese Idee oder Illusion, ja, das sind quasi Betroffene aus eher niedrig sozialisierten Umgebungen und aus einem anderen Milieu, als man sich das quasi vorstellt, aber dabei ist die Mittelschicht betroffen. Können Sie da eine Veränderung, sage ich jetzt mal, innerhalb unserer Stadt oder im Laufe der Zeit innerhalb unserer Stadt feststellen? Und weil ich glaube, das ist, was viele unterschätzen, weil viele meinen tatsächlich, ja, die Arme, die kann ja gar nicht anders, weil die ist ja dort reingeboren, also diese Klassengesellschaft. Dabei sind ganz andere ja natürlich mehr, weniger auf jeden Fall auch betroffen, wie sich das so ein bisschen auch spürbar gemacht hat jetzt in der Stadt.
Also vielleicht muss man da so ein bisschen korrigieren. Betroffen sind alle Gesellschaftsschichten. Das Klientel, das ist eine Frage, wie suchen sich bestimmte Gesellschaftsschichten Hilfe? Das ist unterschiedlich, je nach Gesellschaftsschicht. Also ich sage jetzt mal, es sind zum Beispiel der Anteil von Anzeigen, die wir eher in etwas bildungsferneres Milieu sortieren würden, ist wesentlich höher. während sich Beratung zu suchen und therapeutische Unterstützung ist eher etwas, was in der Mittelschicht gemacht wird. Also es hat nicht mit der Betroffenheit zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie suche ich mir Unterstützung und Hilfe. Das ist unterschiedlich.
Und Sie haben ja nochmal das Thema Schulen auch angesprochen und dass Sie da auch Aktionen planen. Machen Sie das jetzt auch schon länger? Also ich sage, gut, dieses Jahr ist natürlich ein sehr unglückliches Jahr, um da gute Beispiele vielleicht rauszufinden, aber in der Vergangenheit, ist es Grundschule, ist es Mittelschule, ist es Oberschule oder über alle Schulen hinweg?
Über alle Schulen hinweg, also wir haben Präventionsideen oder auch Konzepte, Pläne für alle Schularten, für alle Schulsorten, für alle möglichen Kontexte. Und unser Ziel wäre eigentlich, einmal im Jahr in jeder zum Beispiel 9. Klasse gewesen zu sein, sich vorgestellt zu haben. Weil die Erfahrung, die wir machen, wenn wir uns vorstellen in einer Klasse oder machen einen Workshop in der Klasse, kommt danach immer eine Anfrage, mindestens aus dieser Klasse.
Wahnsinn.
Das heißt, wenn man, ist immer. Die, so mit 14, 15 fangen die Jugendlichen an, sich selber Hilfe zu suchen, selbstständig Hilfe zu suchen. Und selbst wenn wir in Grundschulen sind, dann rufen eben Eltern an, ja, oder Tanten oder Großeltern oder irgendwie sowas. Also jedes Mal, wenn wir einen Workshop in einer Klasse machen, haben wir mindestens eine Anfrage daraus. Und deswegen würden wir eigentlich gern in jede 9. Klasse gehen. Wenn wir das gehen, dann ist eine Kraft praktisch Vollzeit damit beschäftigt. Ne?
Ja, klar. Ja.
Das können wir nicht leisten im Moment. Und deswegen ist auch in den letzten Jahren, wir machen Präventionsarbeit, aber immer nur auf Anfrage. Also das ist so ein bisschen rudimentär gelaufen. Die Bayerische Staatsregierung hat sich ja letztes Jahr, gibt es diesen 3-Punkte-Plan, Gewalt gegen Frauen. Und da hat sie die Förderungen für Frauenhäuser und Notrufe wirklich mindestens verdoppelt, also sehr, sehr aufgestockt, sodass wir da jetzt wirklich jemanden für Prävention einstellen können. Da freuen wir uns drüber. Und das wird so eines der ersten Projekte in 2021 sein.
Sehr schön, das sind immer auch positive Nachrichten. Für mich stellt sich gerade die Frage, was könnte denn jeder Einzelne noch tun? Also wie könnten wir Sie in irgendeiner Form noch unterstützen?
Ganz einfach, Mitglied bei Wirbelwind werden. Wir sind ja als Verein organisiert und natürlich sind die Mitglieder, wir sehen uns auch als Lobby. Und unser Traum ist 1000 Mitglieder. Deswegen gibt es unsere 1000 Stimmenflyer, weil unser Traum ist 1000 Mitglieder. Ne? Und es ist relativ unaufwendig. 25 Euro im Jahr und tun müssen Sie nichts. Dürfen Sie schon. Also Sie können noch ehrenamtlich mitarbeiten. Wir freuen uns immer wieder. Und das ist für uns die beste Unterstützung.
Darf ich fragen, wie viele Sie aktuell haben? Weil dann können wir das quasi als Challenge Accepted mal teilen mit allen.
Ja, das ist auch noch eine Challenge. Wir sind jetzt so bei 230. Also
ich sehe das nicht als unrealistisch. Ich denke, wir sollten da mehr Werbung für machen und die Wichtigkeit Ihrer Arbeit nochmal zu highlighten.
Der Wirbelwind e.V. bietet schutzsuchenden Beratung und begleitet die Opfer psychologisch durch ihre Erfahrung. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr alle Mitglieder davon werdet, weil die brauchen natürlich finanzielle Unterstützung, dass das alles möglich ist. Das kostet nur, ich denke,
20 Euro im Jahr.
Oder 24 Euro im Jahr. Das ist natürlich nichts. Ganz, ganz viele Anmeldungen bitte einreichen, weil das ist sehr wichtig, dass diese Unterstützung, dass dieser Verein die finanzielle Unterstützung bekommt, die sie brauchen, um weiterzumachen.
Genau. Eine kleine Hilfe wäre ja sogar schon, wenn man Wirbelwind e.V. Ingolstadt auf Instagram auch folgt. Und wie du gerade so schön gesagt hast, das, was wir erleben, sehen, auch in den Medien mitbekommen, ist sehr oberflächliche oder sehr sichtbare Arten und Formen der Gewalt. Aber natürlich sitzen unter der Oberfläche noch viel weitere und viel schichtigere Formen von Gewalt. Das beginnt mit sozialer Isolation, Kontrolle durch den Partner und vielleicht auch damit eingehende Freiheitsbeschränkungen, Demütigungen, emotionale Manipulation. Also das, was wir heutzutage sagen, toxic relationships, das ist einfach eine Manipulation, die so subtil ist, dass die Opfer sich dessen gar nicht bewusst sind am Anfang oder auch später nicht. Schuldzuweisungen natürlich und auch Geldverfügbarkeitsbeschränkungen. Also dass quasi auch Frauen, selbst wenn sie ein eigenes Einkommen haben, nicht frei darüber verfügen können, weil der Mann das noch kontrolliert oder weil der Partner das kontrolliert. Und es gibt auch darüber hinaus auch Formen an Gewalt in unserer Gesellschaft,
die einfach toleriert werden, worüber sich noch niemand so wirklich Gedanken gemacht hat. Und das ist einfach sexistischer Humor. Darüber haben wir auch schon häufiger in den vorherigen Podcasts gesprochen. Es ist ein unrealistisches Schönheitsideal und auch die Werbung dessen oder die Bewerbung dessen. Es ist ein auch sexistisches Steuersystem und auch eben Straßenbelästigung. Mhm. Ja, Catcalls auf Ingolstadt gibt es seit neuestem. Sonzi, du warst mit dabei, du warst quasi, du bist eine Mitbegründerin dessen. Vielleicht möchtest du darüber einfach auch noch deine Erfahrungen teilen und was du mit deinen Kolleginnen da auf die Beine gestellt habt.
Catcalling ist eigentlich Straßenbelästigung, ist natürlich übergreifender, als was man denkt. Es ist nicht nur, dass man irgendwas gesagt wird oder irgendein Geräusch gemacht wird, sondern es hat allgemein mit dieser gewollter Gefühl von Unsicherheit, die manchmal Männer Frauen geben, wie zum Beispiel auch, dass man dich verfolgt auf die Straße, dass man dich so anschaut. Es hat ein bisschen alles damit zu tun. Und was man versucht mit solchen Accounts, ist eine gewisse Sichtbarkeit zu schaffen auf das ganze Thema, dass sich Opfern dabei sicherer fühlen und vor allem, dass die Tätern irgendwie verantwortlich gemacht werden, dass sie sehen, okay, man hat darüber gesprochen, sie hat die Unterstützung gesucht und sie auch gefunden, weil wir als Frauen organisiert sind, wir helfen uns gegenseitig und wir reagieren entsprechend zusammen darauf. Und das ist eigentlich die Initiative von Catcalling. Es ist sehr interessant, weil das hat alles in New York angefangen. Du bekommst erst eine Nachricht und dann gehst du auf genau die Stelle und schreibst auf dem Boden, was passiert ist. Das wird natürlich abfotografiert, das auch in den sozialen Medien geteilt wird. Aber das bleibt auf die Straße so lange, wie es geht. Weil es ist natürlich sowieso Kinderkreide oder Straßenkreide. Ja, und sie haben dann nach und nach gesehen, in andere Länder, in andere Städten, haben andere Frauen die Aktion, die interessant gefunden. Und sie haben auch weitergemacht. Man lässt sich dann von ihnen die Freigabe geben, die Namen zu benutzen überhaupt. Weltweit, vor allem in Deutschland, gibt es ganz viele Accounts, die das ganz gut machen. Die aus Leipzig, die Hannoverinnen. Es gibt überall in Deutschland ganz viele Städte, die mitmachen.
Wie seid ihr organisiert? Also gibt es dann quasi eine Verbandsgruppe auf WhatsApp oder Instagram?
Ja, also wenn du deinen Account gründest, dann wirst du sofort in dem weltweiten Account reingetan und auch in den Deutschland sprechenden Länder-Account. Da versuchen wir uns gegenseitig zu unterstützen. Wir reden sehr oft von praktischen Fällen. Also viele erzählen Geschichten von Ankreiden und lassen sich von den anderen beraten, ob es ihnen passiert ist, wie haben sie entsprechend reagiert und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch eine Juristin in der Gruppe, wo auch manchmal also ihre Meinung gebraucht wird. Ja, wie gesagt, das ist so eine Selbsthilfegruppe, wo es nicht selbst, aber so eine gemeinsame Hilfegruppe ist natürlich sehr wichtig, gerade bei solchen Sachen, weil man wird sichtbar, manche werden angemacht oder angegriffen beim Ankreiden. Und das ist natürlich nicht einfach.
Wir haben ja auch mit Sarah und Lara uns unterhalten zu dem Thema. Und ja, jetzt hören wir mal rein, was wir uns da noch ausgetauscht haben darüber hinaus.
Ja, Catcalls auf Ingolstadt haben einige Frauen in Ingolstadt zusammen gegründet. Die unterschiedlichen feministischen Impulse in der Stadt hat man in Kontakt gesetzt. Lara kannte schon die Initiative weltweit und hat uns die Idee gegeben, dass wir auch so einen Account in Ingolstadt gründen. Das ging relativ schnell, wenn wir die richtigen Personen kontaktiert haben, die New Yorkerinnen. Und so ist der Account entstanden. Aber Sarah kann ein bisschen was dazu erzählen, wie das war mit der Genehmigung vom Ganzen.
Genau.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also man brauchte eine Sondergenehmigung zur Straßenflächennutzung. Und ich musste erstmal bei 5 verschiedenen Leuten anrufen. Ich wurde irgendwie immer weitergeschickt zum nächsten und musste jedem ganz genau erklären, was wir da eigentlich machen wollen. Bis dann irgendwer mal auf die Idee kam, mir zu sagen, dass wir eben diesen Antrag ausfüllen müssen. Das habe ich dann auch gemacht und abgeschickt. Und dann wurde mir gesagt, dass das alles viel zu kurzfristig ist, weil die Bearbeitung von diesem Antrag ungefähr einen Monat dauert. Mhm. Genau, dann habe ich nochmal einen neuen Antrag geschickt. auch tatsächlich fast so lange gedauert. Und dann wurde uns aber noch gesagt, dass wir eigentlich für jede Aktion, also für jedes Mal Einkreiden, einen neuen Antrag brauchen. Und das macht natürlich gar keinen Sinn, wenn man einen Monat auf die Bearbeitung warten muss. Genau, und dann hat sich so ein Solis hinter diese Dauergenehmigung geklemmt.
Oder wir haben Glück gehabt, weil wir ja schon Barbara Daimel kannten. Und ich denke, sie hat ein bisschen Druck gemacht. Genau.
Vielleicht für alle Zuhörerinnen oder Zuhörer einfach nochmal kurz die Idee, was ist Catcalls Off? Was ist der Zweck dahinter? Auf was möchte man aufmerksam machen? Vielleicht, wenn ihr da noch ein bisschen was dazu
Lara, auf jeden Fall. Du hattest die Idee, du kanntest schon die Initiative. Du kannst bestimmt was dazu erzählen.
Also ich muss sagen, am Anfang kannte ich ja gar nicht die Initiative. Ich meine, es ging mir im Endeffekt darum, ich meine, in meinem Alter ist es ja ziemlich stark, finde ich, also habe ich das ziemlich stark empfunden immer, dass ich selber betroffen war davon, dass ich ja öfters irgendwie auf der Straße dann dumm angesprochen wurde und das meistens dann auch von älteren Männern, obwohl ich erst 16 bin. Und das war schon auch mit dem Slutshaming, war das halt dann eben auch, was mich dann irgendwie dazu bewegt hat, dass man dann irgendwie Initiative dann ergreifen muss, weil ich meine, wer schon nicht ich oder wer anders, ich meine, muss ja irgendwer da mal anfangen, irgendwas zu tun. Und ich meine, ich fand es dann echt toll, dass wir dieses eine, ich weiß noch, das war dieses eine Zoom-Meeting, wo du dann auch das erste Mal dabei warst und dann haben wir da so ein bisschen angefangen und eigentlich erst so feministisches Bündnis wollten wir erst dann eigentlich gründen. Und dann sind wir dann eh dann irgendwann mal drauf gekommen, dass es ja diese Seite dann eben gibt und dass es eben diese Aktion gibt und ich fand das schon irgendwie von Anfang an toll, irgendwie, dass dann halt eben diese ganzen Geschichten dann eben einfach auch an die Öffentlichkeit einfach zu bringen und dass sie auch gehört werden.
Und darf ich fragen, also ich meine, ihr kennt euch ja schon, magst du vielleicht auch ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen, also gerade, weil du gesagt hast, dir ist es häufiger passiert, gerade obwohl oder weil du erst 16 bist, hast du Lust deine oder möchtest du deine Geschichte vielleicht auch ja, teilen, was dir da so das Letzte, was dir aufgefallen wäre oder du hast gerade davon gesagt, dir ist es passiert und einer muss ja anfangen, weil es bestimmt viele, und da bin ich mir auch sicher, dass es super viele gibt, denen das widerfährt.
Ja, klar, also ich meine, mir ist das schon oft widerfahren, also wie gesagt, man geht irgendwie mit den Mädchen, geht man dann irgendwie in die Stadt, mit irgendwas trinken und dann geht man dann halt eben in der Stadt dann rum und geht dann eben zu dieser Bar oder sonst wo Restaurant hin und dann merkt man dann schon, wird man da und rum angeguckt. Oder da wird dann irgendwie hinterhergepfiffen oder das habe ich auch erst vor einer Woche, habe ich das mit einer Freundin erlebt. Sie hatte nur einen Rock an und auch plötzlich irgendein alter Mann stand dann da und hat sich dann ganz komisch angeguckt und ist im Rollator da vorbeigefahren. Das ist mir auch passiert dann eben und der hat dann wirklich versucht, unter den Rock zu gucken. So, der ist dann ganz nah irgendwie an mir vorbeigefahren und ich dachte nur so, also ich habe mich dann in dem Moment, war mir echt zu lachen zumute, weil ich mir erstmal gedacht habe, so, passiert das gerade wirklich? Weil ich dann erstmal so geschockt davon war, dass überhaupt sowas irgendwie passieren könnte. Mitten am Tag auf der Straße war ich dann auch schon sehr verwirrt davon. Aber ich denke, beispielsweise, ich bekomme das ja auch in der Klasse immer öfters, da wird mir dann auch gesagt, so, okay, schon wieder ist das passiert. Und dann wird sich irgendwie drüber lustig gemacht, wie viele Sexualpartner dann die Mama hat. Und also ich finde im Allgemeinen halt eben diese ganze Diskriminierung irgendwie gegen die Frauen, dann irgendwie, dass man sich so oder so anzieht oder im Endeffekt, dass man dann irgendwie für solche Sachen beschuldigt wird, wie dass man eine Schlampe dann im Endeffekt ist. Also das war so, auch ich habe ja auch die eine Rede da gehalten und werde es jetzt wieder halten, ist halt auch ein großes Thema so in meinem Leben, finde ich, wo ich dann sage, so, das ist mir wichtig, dass man über Slutshaming maximal redet.
Und hast du den Eindruck, wenn du quasi da die Vorreiterrolle oder die Aufgabe, die du auch annimmst, darüber zu sprechen, dass es positiv auch wirkt, zum Beispiel auf deine Mitschülerinnen, dass die auch sagen, hey, jetzt traue ich mich auch mal darüber zu sprechen oder auch mal aufzustehen, zu sagen, das geht so nicht?
Definitiv, ja. Also ich weiß noch ganz genau, wir hatten ja auch den Livestream es ging ja noch von der Linksgruppe Zollet aus, wo ich ja auch aktiv bin, gab es ja so einen Livestream und da wurde dann uns auch von Leuten geschrieben auf den Instagram-Accounts von Mädchen, die ich eigentlich davor nie wirklich Kontakt hatte, die man sonst so irgendwie so vorbeigehend an der Stadt gesehen hat und die dann meinten so, hey, echt coole Sache, die ihr da gemacht habt, echt mutig von euch. Finde ich echt toll, dass ihr auch mal wirklich darüber redet und dass es nicht einfach so irgendwie so eine Nebensache ist, die man so irgendwann mal schnell so sagt, so, das und das ist mir passiert, sondern dass man auch wirklich das klar feststellt und sagt, dass das nicht okay ist.
Ja.
Dass man sich dann auch irgendwie identifizieren kann damit, finde ich.
Ja. Im Gespräch letzte Woche mit der Journalistin von Die Zeit, die uns interviewt hat, fand ich sehr interessant der Punkt von Sarah, wo sie gesagt hat, ja, wir sind drei unterschiedlicher Typen und wir werden alle drei auf die Straße belästigt, weil es ist egal, wie du aussiehst, es ist egal, ob Rock oder nicht, es ist egal, was für eine Haarfarbe, Haarschnitt, man kann uns sehen und du wirst trotzdem wegen Frau sein auf die Straße belästigt. Vielleicht, Sarah, kannst du ein paar Anekdoten erzählen, weil du hattest die tolle Geschichte von dieser anderen Frau oder eigene an die Anekdoten.
Ja, also im Prinzip ist das allgemein gesagt genauso, wie Lara das sagt und auch wie du gerade gesagt hast und so, dass es ist einfach völlig egal, wie man aussieht oder wenn man vielleicht auch ist. Ich glaube, die Erfahrung macht wirklich fast jede Frau. Und genau, also die Geschichte, die ich ja das mal auch schon erzählt hatte, war eben, dass ein Bekannter von mir zu mir kam, der hat eine dunkle Hautfarbe und er war ziemlich aufgelöst und verwirrt und wusste nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Und hat dann erzählt, dass er mit seiner Schwester in der Stadt unterwegs war. Und obwohl er daneben war, hat einfach einer im Vorbeigehen gerufen, hey Schokotitte, zeig mal mehr. Und ich finde es super faszinierend und schockierend vor allem, dass man so eine Aussage tätigt und nicht merkt, auf wie viele Arten das falsch ist.
Mhm.
Also es ist ja das eine, jemanden auf der Straße sexuell zu belästigen, es ist das eine, rassistisch zu sein oder sonst irgendwie, aber das alles in Kombination und man merkt immer noch nicht, dass es falsch ist.
Ja.
Und also da stimmt natürlich irgendwie hinten und vorne was nicht.
Und außerdem, dass der Bruder neben ihr lief, weil wir haben gemerkt, wenn du mit einem Mann läufst, dann wirst du entweder gar nicht belästigt oder weniger, wie in dem Fall. Aber wenn du neben einem Mann läufst, dann geht man davon aus, dass du ihm gehörst. Und dann darf man ihn nicht beleidigen. Nicht du, sondern ihn, weil du gehörst ihm. Und als Mann respektiert man den anderen Mann irgendwie. Aber das ist echt eine schockierende Anekdote.
Das ist auch total verrückt. Mir ist das auch schon passiert mit meinem Freund, dass er auf dem Klo war oder so und ich irgendwie blöd angeredet wurde und dann kam er wieder und anstatt, dass die Person sich bei mir entschuldigt hätte dafür, dass sie sich gerade unmöglich verhalten hat, hat sie sich bei meinem Freund entschuldigt dafür, dass er mich angegraben hat. Das ist einfach völlig dumm, total verblendet.
Aber echt, ja, aber ja, du wirst da als Besitz gesehen.
Genau, am Mittwoch ist ja Frauengewalttag und da gibt es in Eichstätt, also ich wohne nicht in Ingolstadt, ich wohne in Eichstätt und da hat sich ein Bündnis gegründet, die da eben einen Aktionstag machen wollen und da ich die Leute kenne und die wissen, dass ich bei CatCalls auf Ingolstadt dabei bin, haben die eben bei uns angefragt, ob wir Lust hätten, uns da anzuschließen und wir hatten ursprünglich geplant, selber was in Ingolstadt zu machen. Das wird allerdings auch einfach nichts, da ist in Ingolstadt auch nichts erlaubt wegen Corona. Und dann haben wir gesagt, ja cool, dann machen wir einfach in Eichstätt mit und es ist bestimmt auch gut, sich für die Zukunft halt zu vernetzen. Und ja, genau, da gibt es verschiedene Aktionen, es wird einen Flashmob geben, es wird Reden geben, da werden auch Lara und Solis eine Rede halten, es gibt eine Demo mit Bodypainting und es wird ein Film vorgeführt, genau. Und da haben wir uns jetzt angeschlossen.
Sehr gut. Ich glaube, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, um nochmal vielleicht auch Werbung darauf zu machen und nochmal aufmerksam darauf zu machen, dass es sowas gibt. Und vielleicht auch andere ja, zu ermutigen, auch da mitzumachen. Ihr seid ja sehr aktiv. Wie kommt es bei euch an? Ich sag mal, im inneren Umfeld sind manche Leute, habt ihr das Gefühl, manche verstehen immer noch nicht, worum es geht oder sind sehr skeptisch oder habt ihr auch viele Supporter kennenlernen dürfen, Supporterinnen kennenlernen dürfen, die euch da auch unterstützen bei dem, was ihr macht, weil ich kann nur von mir sprechen, aber ich finde es manchmal auch sehr kräftezehrend, über gewisse Themen immer aufmerksam zu machen und immer zu schauen, dass man die Leute dafür sensibilisiert. Aber wie ist es bei euch so?
Also ich weiß noch ganz genau, ich habe meinem Papa nämlich davon erzählt, einmal, es gibt jetzt bei uns Cathaus auf Ingolstadt. Und dann dieses Gleis, okay, was heißt denn das? Sind das irgendwas mit Katzen? Was heißt das denn jetzt? Und dann habe ich dann versucht zu erklären, dass das dann so ist. Und dann dieses Gleis so, aber das ist doch eigentlich ein Kompliment, ne? Das ist doch eigentlich ein Kompliment, wenn du sowas auf der Straße hast. Und ich war so, Papa, tu dir jetzt aber diese Situation in den Kopf rein. Denke ich alleine auf einer Straße mitten in der Nacht oder mitten am Tag und werde so dumm angesprochen von irgendeinem alten Mann, der, keine Ahnung, 50, sonst was ist, weiß nicht, oder auch von jungen Leuten. Dann meinte er so, okay, verstehe ich schon irgendwo. Und dann war es dann schon ein bisschen so, dass man dann verstanden hat, um was es dann genau geht. Also das war dann am Anfang noch ein bisschen schwierig, das zu erklären und um was es genau geht. Und das ist doch eigentlich falsch. Genau, aber ich muss schon sagen, dass ich also von meinem jungen Umfeld, also von Freunden und so und Bekanntschaften, bekomme ich schon echt sehr viel positiven Input und da Feedback, da merkt man dann schon, dass die dann sagen, dass sie das auch wirklich supporten. Und da wird man dann immer wieder angesprochen. Also ich merke das dann immer, dass das irgendwie so komplett dann heißt, es dann auch besser so. Und wie läuft es da mit dem Account und finden wir eine super Sache, wie ihr das macht und wenn man euch irgendwie helfen kann, habe ich auch jetzt mal von einem Freund von mir, meinte dann auch so, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, gerne helfe ich damit oder dass es einfach gepostet wird. Da wo es angefangen hat mit dem Account, wo wir das uns mal getroffen haben, da haben sie dann gleich ganz viele gepostet in die Story und ich meine, das ist halt auch ein Ding, dass es dann einfach eine Reichweite einfach bekommt und ja, das hilft dann auch schon sehr viel.
Ja, also bei mir ist das super durchmischt. Also ich komme halt aus einem super kleinen Dorf und da ist das alles, Themen, die mich beschäftigen und Dinge, die ich so tue, sind vielleicht eher so eine Störung der allgemeinen Ruhe, würde ich mal sagen. Da ist das alles so, wie es halt ist und das soll auch bitte so bleiben, weil uns geht es ja gut damit. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch überraschend viele, viele positive Reaktionen. Also gerade die Frauen in meinem Umfeld sind da natürlich, stehen da super dahinter. Und auch bei vielen Männern, bei denen ich das nicht gedacht hatte, ist es eher so ein erzähl mir mal was darüber, ich will in die Richtung ja Fortschritte machen. Ich will irgendwie wissen, wie geht es Frauen mit gewissen Situationen und was mache ich vielleicht auch selber falsch. Oft sind es auch einfach Männer, die kommen und sagen, hey, du kennst dich doch da aus, ich bin irgendwie verunsichert, was kann ich denn eigentlich überhaupt noch machen, ohne dass sich jemand belästigt fühlt. Und also das Interesse ist auf jeden Fall groß und richtige Ablehnungen habe ich jetzt im persönlichen Umfeld wenig. Das sind dann eher andere Themen, aber jetzt nicht so die Feminismus-Sache.
Ja, sehr gut. Das ist echt toll. Das ist auch schön zu hören. Ich finde es auch, was du gerade gesagt hast, den Punkt mit was darf ich eigentlich noch machen, was ist noch erlaubt und was ist schon verboten. Ich finde, es ist ganz wichtig, da ein bisschen sich zu distanzieren. Ich meine, wir haben ja schon irgendwie so eine Verbotskultur aufgebaut, aber das geht gar nicht um, was ist verboten, was darf man noch, sondern es geht darum, wie sensibel bist du, also wie gut kannst du dich einfühlen und kannst du überhaupt verstehen, dass das nicht in Ordnung ist. Also es geht nicht darum, Verbote auszusprechen, meines Erachtens, sondern es geht darum zu sagen, es ist kein Verbot. Du kannst jemandem ein Kompliment machen, es ist nicht verboten, es ist aber die Art und Weise, wie ich etwas sage und wie das beim anderen vor allem ankommt. Weil es geht nicht darum, was ich gesagt habe, sondern es geht immer darum, wie es beim anderen ankommt. Darum geht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr.
Beziehungsweise, ich denke, wenn du jemanden gut kennst, dann ist die Kommunikation auch besser. Dann weißt du, was diese Person beleidigt, was diese Person gefällt. Und ich denke, sie müssen einfach Frauen mehr zuhören.
So, sonst jetzt habe ich ja auch quasi viel von euch mitbekommen, viel von euch auch gelernt. Bei unserem letzten Treffen saßen wir auch zusammen und haben uns auch mal die ganze Thematik angeschaut und sind dabei auch auf ein erschreckendes Video gestoßen. Das Video nämlich, das zeigt, wie eine Frau in Frankreich quasi sich dem Catcalling widersetzt und dann eben kurze Zeit später von dem Täter eine verpasst bekommt, und zwar Vollgas. Das ist öffentlich, wurde das gefilmt, weil es auf dem öffentlichen Platz war. Ich glaube, es war das neunte Viertel in Frankreich. Und das Video könnt ihr auch googeln. Ich glaube, wenn ihr eingibt Frankreich Catcalling, ist es gleich ist eines der ersten Videos, das kommt. Und ich meine, in Frankreich ist Catcalling jetzt schon illegal. Und es gibt auch andere Länder, ich glaube Belgien, Portugal und Niederlande. Auch da steht Catcalling unter Strafe. Wie sieht es in Deutschland aus, Sonzi?
Ja, in Deutschland gibt es eine Petition und in der Zwischenzeit wird über die diversen Catcalls of Accounts weiterhin auf den Missstand aufmerksam gemacht. Von Die Zeit wird ein Artikel geschrieben, es soll in den kommenden Wochen auch kommen. Und natürlich werden wir diesen Artikel verlinken. Wir sind gespannt, was da kommt, weil das sind natürlich mehrere Anekdoten von den unterschiedlichen Accounts bestimmt drauf. Aber vor allem war natürlich der Aufhänger dieser Petition, dass es überhaupt in Deutschland Straßenbelästigung illegal wird.
Ja, ich meine, zu dem Thema ja auch, als haben wir ja vor kurzem erst gesprochen, wenn ich dann so Kommentare lese wie, oh ja, früher war alles viel lustiger, weil da haben wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht, dann denke ich mir natürlich auch, ja, für wen war es lustiger und auf welche Kosten. Mhm. Und gerade wenn es kann natürlich sein, dass sich da auch jemand geschmeichelt davon fühlt, aber das sind vielleicht einige. Und es reicht auch, wenn sich mehr Leute dadurch eben unwohl fühlen und unsicher fühlen, dass man sowas dann eben auch quasi oder zumindest Möglichkeiten schafft, sowas auch juristisch dann zu verfolgen, wenn es eben nicht möglich ist, dass man es anderweitig unterbindet, was wir ja gesehen haben, was aktuell noch nicht so möglich ist. Vielleicht, um nochmal auf die Region auch einzugehen, abschließend, ich habe ja mitbekommen auch von dir, dass ihr jetzt dazu auch eine Sammelgenehmigung habt, das heißt, ihr könnt jetzt auch voll durchstarten und auch viele eurer Aktionen jetzt auch endlich mal zur Straße bringen.
Es hilft natürlich uns auch sehr viel, wenn ihr uns folgt und unseren Inhalt teilt, weil es kann sein, dass eine Folgerin von euch genau so einen Kanal braucht, durch den sie sich outen kann und ihre Geschichte erzählen kann.
Wie immer versuchen wir, Sicherheit durch Sichtbarkeit zu schaffen und haben jetzt auch viele Möglichkeiten kennengelernt in diesem Podcast, wie das funktionieren kann. Also sei es, dass man sich bei Wirbelwind e.V. Hilfe sucht, telefonisch, dass man das Hilfetelefon zur Hand nimmt. Auch übrigens diejenigen von euch, die zumindest mal mitbekommen hätten, dass irgendwas verdächtig ist oder dass es sehr laut ist bei den Nachbarn oder dass die Nachbarin mit einem Pfeilchen rumläuft oder wie auch immer, für jeden, der da auch Unterstützung und Hilfe braucht, also auch quasi auch für diejenigen, die nicht direkt betroffen sind, aber das mitbekommen, auch wirklich die ausdrückliche Bitte, sich an einen der Kanäle zu wenden. Also nochmal, sei es Wirbelwind, sei es die Hotline, sei es per Mail, sei es bei Catcalls of Ingolstadt, wenn es um Straßenbelästigung geht. Es gibt die Möglichkeiten, wir verlinken sie euch auch und gemeinsam können wir auch mehr Sicherheit eben durch Sichtbarkeit für dieses Problem schaffen. Und damit verabschieden wir uns im heutigen Podcast und es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, wo wir uns noch mehr in Richtung Online-Belästigung und auch noch mehr über die Aktionen, die es in unserer Region geben wird, darüber werden wir informieren. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin, eure
Sonzi und Nico.
Unser Perspektivenwechsel und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast. Oder schreibt uns eine Mail vitaminfemale.podcast@gmail.com.